온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo allerseits zum 219. Onda Info. Während einige Leute in wärmeren Gefilden weilen, haben wir im mittlerweile herbstlichen Berlin für euch wieder ein äußerst interessantes Onda Info gezaubert. Eigentlich wollten wir wieder ein Spezialinfo zum Thema Ressourcen produzieren, aber aktuelle Ereignisse haben sich beharrlich eingeschlichen.
In Honduras überschlugen sich in den letzten Tagen die Ereignisse. Und während ihr das hier hört, sind wahrscheinlich wieder andere Infos aktuell. Der vom Militär geputschte Präsident Zelaya kehrte nach Honduras zurück und bekam in der brasilianischen Botschaft Asyl. In der Folge haben sowohl die Pro-Zelaya-Demonstrationen als auch die Repressionen der de facto Regierung bzw. des Militärs zugenommen. Während ich das hier geschrieben habe, kommt die Info herein, dass der Ausnahmezustand aufgehoben wurde. De facto Präsident Michel hat die Fehler eingesteht und nun zu Gesprächen bereit ist. Nichtsdestotrotz fanden wir es wichtig, euch die Ereignisse der letzten Tage nicht vorzuenthalten.
In Argentinien ist nicht nur die sozialkritische, weltberühmte Sängerin Mercedes Sosa gestorben. Es zeichnet sich dort auch die Ratifizierung eines dringend notwendigen neuen Mediengesetzes ab. Während dies von unabhängigen Medien begrüßt wird, laufen die privaten Medienkonzerne amok. Nachvollziehbar soll es doch Monopolbildung entgegenwirken. Wir haben uns ein wenig mit den Hintergründen beschäftigt und halten euch selbstverständlich auch weiter auf dem Laufenden.
Schließlich kommen wir doch noch zum Thema Ressourcen. Im dritten Beitrag geht es darum, was der Anbau gentechnisch veränderten Saatguts in Oaxaca, Mexiko, mit der Landwirtschaft in Deutschland zu tun hat und wie man gemeinsam etwas bewirken kann.
Und nun viel Spaß beim Hören.
Darüber, dass Manuel Zelaya, der Präsident von Honduras, am 28. Juni vom Militär aus seinem Amt verjagt wurde, wurde in den letzten Monaten viel berichtet. Trotz Kritik an dem Putsch ist die internationale Staatengemeinschaft bisher untätig geblieben. Militärs und mächtige wirtschaftliche Gruppen hatten den Streit um die Umfrage für ein Plebiszit über eine verfassungsgegende Versammlung genutzt, um die Putschsituation herbeizuführen. Sie wollten die Verstaatlichungsmaßnahmen Zelayas etwa im Schulwesen und der Medikamentenversorgung verhindern. So wandte sich etwa der Besitzer der zwei größten Tageszeitungen des Landes, El Heraldo und La Prensa, gegen Zelaya, weil dieser die Medikamentenversorgung unter staatliche Kontrolle stellen wollte. Eine der wenigen Institutionen, die die Putschregierung sofort anerkannte, war die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung. Vor zwei Wochen kehrte Zelaya, der zunächst nach Costa Rica geflüchtet war, nach Honduras zurück. Er und seine Familie fanden in der brasilianischen Botschaft in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa Zuflucht. Die Proteste der Ad-Hoc-Bewegung, die sich Nationale Widerstandsfront nennt, verstärkten sich daraufhin. Zur Nationalen Widerstandsfront gehören Teile der Bevölkerung, Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsaktivistinnen sowie Gewerkschaften und Landarbeiterinnenorganisationen. Sie treten für die Rückkehr Zelayas ein. Im Zuge der Repression gegen die Proteste beschoss das Militär die brasilianische Botschaft mit Gasbomben.
Bueno, ellos tienen un plan, que es asfixiar a la embajada. Hoy atacaron la embajada, tiraron bombas hacia la embajada. Tienen sonidos estridentes afuera para enloquecer las personas que estamos adentro de la embajada.
Die Putschregierung verhängte auf unbestimmte Zeit eine Ausgangssperre. Dennoch protestierten täglich Menschen vor der brasilianischen Botschaft. Polizei und Militär gingen mit Tränen und Giftgas, Gummigeschossen und sogar Schallkanonen gegen die Demonstrantinnen vor.
Los hondureños que estamos en resistencia contra el golpe de Estado es inadmisible. Y es nuestro mensaje a nuestra comisión, a nuestro presidente. Estamos resistiendo más de 20 días, no para compartir con los golpistas.
Bei den Protesten gab es bisher ca. 12 Tote. Eine der Toten ist die Jurastudentin Wendy Elisabeth Avila, die an den Folgen des Gases starb.
Ella inhaló todos esos químicos
inhaló y lamentablemente su salud se deterioró desde entonces. Hasta el viernes la llevamos al hospital y ya no pudo reaccionar, ya fue muy tarde. Aquí estamos, ¿verdad? Haciéndole honor a ella, honor a la lucha que ella comenzó un día.
Am 27. September rief die Putschregierung angesichts des zunehmenden Widerstandes den Ausnahmezustand aus. Grund- und Freiheitsrechte wurden zunächst für 45 Tage eingeschränkt. Jede schriftliche, mündliche und mediale Äußerung gegen das Regime kann insofern strafrechtlich geahndet. Verdächtige Personen können sofort verhaftet werden. Noch in derselben Nacht schloss das Militär die Studios von Radio Globo und dem Fernsehsender Kanal 36. Dies waren die einzigen unabhängigen Medien, die in den vergangenen 3 Monaten über die Demokratiebewegung berichteten. Außerdem verwies General Micheletti die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, des Landes. George Skinner, Botschafter Guatemalas in der UNO, verurteilt den Putsch und die gewalttätige Regierungsführung von Machthaber Roberto Micheletti aufs Schärfste.
Es la crisis política más profunda que ha vivido Centroamérica en los últimos 25 años. Crisis que, por cierto,
wir erleben hier die tiefste politische Krise, die es in Zentralamerika in den letzten 25 Jahren gegeben hat. Es ist eine Krise mit weitreichenden Auswirkungen, nicht nur für Honduras. Guatemala ist zutiefst betroffen über die Amtsenthebung des Präsidenten und das kriminelle, despotische und totalitäre Vorgehen der Putschregierung. Sie haben per Dekret die Grundrechte aufgehoben, das Recht der freien Fortbewegung, das Versammlungsrecht und das Recht der freien Meinungsäußerung. Nach der Abschaffung der Grundrechte ist jetzt klar, dass es sich um eine Diktatur handelt. Die Bevölkerung von Honduras ist dazu gezwungen, ständig Recht zu brechen, wenn sie von ihren Grundrechten Gebrauch macht.
Über die gegenwärtige Lage in Honduras und die Willkür der Putschregierung sprach Radio Korax aus Halle mit Harald Neuber.
Es hat in den vergangenen Tagen seit der Ausrufung des Ausnahmezustands einige sehr beunruhigende Meldungen gegeben. Unter anderem berichtet die Koordinatorin der Menschenrechtsorganisation COFADE, Berta Oliva, von Razzien in Wohnvierteln durch Armeekommandos. Menschen würden in der Nacht aus ihren Häusern herausgeholt und niemand weiß, wo sie seither sich aufhalten. Es gibt Berichte, die auch von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigt wurden, über sogenannte illegale Gefangenenzentren. Dort werden Gefangene der Polizei und der Armee der Putschisten interniert. Sie werden gefoltert und niemand hat Zugang zu diesen Gefangenenzentren, die in 2 Sportstadien eingerichtet wurden.
Eine dieser Gefangenen ist die Lehrerin Augustina Flores Lopez, die verhaftet wurde. Ihre Mutter, Doña Berta, zieht Parallelen zur Vergangenheit Honduras.
Wir fühlen uns zurückversetzt in die Situation vor 25 Jahren, als die faschistischen Militärs sich an die Macht geputscht haben. Sie sind ebenfalls brutal vorgegangen und es ist viel Blut geflossen. Ich dachte, wir hätten diese Phase inzwischen überwunden.
Sie fordert die Freilassung ihrer Tochter und aller politischen Gefangenen.
Ich wende mich mit dieser Nachricht an das honduranische Volk, das sich im Kampf gegen das Putschregime befindet, und an die internationale Gemeinschaft. Ich fordere die Freiheit, nicht nur für meine Tochter Agustina Flores Lopez, sondern für alle politischen Gefangenen. Der Repression gegen das honduranische Volk muss ein Ende gemacht werden. Und ich rufe die internationalen Institutionen auf, einzugreifen, etwas zu unternehmen und nicht nur den Putsch zu verurteilen.
Der Putsch und die Ausweisung Zelayas hatte international Empörung hervorgerufen. Der Präsident der UNO-Vollversammlung Miguel Lescoto bezeichnete den Putsch als illegal und forderte die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten Zelaya. Außerdem rief er die internationale Staatengemeinschaft auf, sich mit Zelaya und dem honduranischen Volk zu solidarisieren. Die USA setzten Kooperationsprogramme aus und verweigerten den Putschistinnen das Visum. Die EU fror inzwischen Subventionszahlungen an Honduras ein. Während sich die Bundesregierung unter der Großen Koalition gegen den Putsch aussprach, hält die Friedrich-Naumann-Stiftung weiterhin an der Unterstützung der Putschistenregierung fest. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Politik bezeichnend für ein künftiges mögliches FDP-Außenministerium ist.
hacia una nueva ley de radiodifusión.
Für ein neues Rundfunkgesetz. 21 grundlegende Punkte für ein Recht auf Kommunikation. Der Rundfunk ist nicht nur einfach ein Geschäft. Der Rundfunk ist eine Form, das Grundrecht auf Information zu praktizieren. Es gibt drei verschiedene Medientypen: öffentlich-rechtliche, kommerzielle und freie Medien ohne finanzielle Interessen. Ein neues Rundfunkgesetz muss ermöglichen, dass die ganze Gesellschaft Zugang zu den Medien hat und sich an ihnen beteiligen kann. Kommunikation betrifft jeden.
Mit Radiospots wie diesem wirbt die Koalition für einen demokratischen Rundfunk seit mehreren Jahren für ein neues Rundfunkgesetz in Argentinien. Die Koalition ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis von freien Medien, Kirchen, Gewerkschaften, Universitäten und Vereinen. Ihrem Ziel, ein demokratischen Normen entsprechendes Rundfunkgesetz, ist die Koalition in den letzten Wochen deutlich näher gekommen. Seit Anfang des Jahres bemüht sich die argentinische Regierung von Präsidentin Cristiana Fernández de Kirchner um dieses neue Rundfunkgesetz. Auf insgesamt 23 Foren und 28 Konferenzen wurde der Gesetzentwurf diskutiert. Ende August 2009 unterzeichnete Präsidentin Kirchner die Gesetzesinitiative. Ende September kam es zur öffentlichen Anhörung und zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Liliana Belforte vom Radiokollektiv Radio en Tránsito vertrat die Asociación Mundial de Radios Comunitarias, den Weltverband freier Radios, bei den öffentlichen Anhörungen im Parlament.
Wir schätzen den Gesetzentwurf, den die Regierung eingebracht hat. Das Gesetz ist so konzipiert, dass es das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und das Grundrecht auf Information garantiert. Damit ist es in Einklang mit den besten internationalen Praktiken im Bereich Rundfunk und entspricht den interamerikanischen Menschenrechtsstandards.
Im Gegensatz dazu stammt das derzeit gültige Rundfunkgesetz noch aus der Zeit der Militärdiktatur. Im Jahr 1980 erließ der Chef der Militärjunta, General Jorge Rafael Videla, ein Rundfunkgesetz, nachdem nur kommerzielle Betreiber und natürliche Personen Radio- und Fernsehsender betreiben durften. Soziale Organisationen, Kooperativen und alternative Medienprojekte waren damit ausgeschlossen. Die nationale Sicherheit war den Militärs wichtiger als Presse- und Informationsfreiheit. Nach geltendem Recht leiten Militärs, Geheimdienstler und Unternehmensvertreterinnen das Comité Federal de Radiodifusión COMFER, die argentinische Aufsichtsbehörde über die Medien. Da diese Situation in einer Demokratie kaum tragbar ist, bedienen sich die argentinischen Regierungen seit geraumer Zeit einer rechtlich nicht geregelten Notlösung. Sie entsenden einen Sonderbeauftragten, der die Aufsichtsbehörde über die Medien leitet.
Das neue Gesetz sieht hingegen vor, dass sowohl Regierung als auch Opposition Vertreter in die Aufsichtsbehörde über die Medien entsenden und somit mehr Distanz zur Regierung schaffen. Einschneidende Veränderungen soll es auch bei der Vergabe von Rundfunklizenzen geben. 30% der Fernseh- und Rundfunklizenzen werden für freie und alternative Medien reserviert. Gerade freie, nicht kommerzielle und alternative Medien hatten bisher keine Möglichkeit, an Rundfunklizenzen zu kommen. Jetzt wird die wichtige Rolle der freien Medien in der Demokratie gewürdigt, indem sie legal Rundfunklizenzen bekommen können. Darüber hinaus soll der Monopolbildung im kommerziellen Sektor entgegengewirkt werden. Die Anzahl der nationalen Rundfunklizenzen, die eine Person oder ein Unternehmen besitzen darf, wird reduziert, von derzeit 24 auf 10 pro Lizenznehmer.
Das trifft besonders den größten Medienkonzern des Landes, den Clarín-Konzern, hart. Clarín besitzt beinahe 70% der Fernseh- und Radiolizenzen und müsste somit große Marktanteile in diesen Bereichen abgeben. Im Frühjahr hatte das AbonnentInnenfernsehen von Clarín bereits die lukrativen Senderechte der argentinischen Fußballliga verloren, ausgerechnet an das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wegen der drohenden Markt- und Machtverluste wehrt sich Clarín massiv gegen das neue Gesetz. In den eigenen Tageszeitungen mimt der Clarín-Konzern den engagierten Verteidiger der Pressefreiheit. Artikel mit Überschriften wie »Gesetz zur Kontrolle der Medien vorgestellt« oder »Knebelgesetz auf den Weg gebracht« sollen die LeserInnen aufschrecken. Es gibt Artikel, die das neue Gesetz auf eine Stufe stellen mit den Rundfunkgesetzen von faschistischen Diktaturen. Dabei unterschlägt der Clarín-Konzern, dass er gerade durch die Kooperation mit der Militärdiktatur von General Videla zu seiner heutigen Größe heranwuchs.
Gerade weil das neue Gesetz der Monopolbildung von großen Medienkonzernen entgegenwirkt und die Meinungsvielfalt fördert, begrüßen es zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Koalition für einen demokratischen Rundfunk. Auch der Sonderberichterstatter der UNO für Meinungsfreiheit, der Guatemalteke Frank Larue, steht dem Gesetz überaus positiv gegenüber.
Ich glaube, jetzt ist der Moment, um den verschiedenen Teilen der Gesellschaft Zugang zu verschaffen zu eigenen, alternativen Medien. In den traditionellen Medien müssen wir den Pluralismus und die Meinungsvielfalt anregen. Es ist das Recht einer Bevölkerung, verschiedene Perspektiven angeboten zu bekommen, um sich dann selbst eine Meinung zu bilden.
Einige VertreterInnen der Opposition im argentinischen Parlament sehen in dem neuen Mediengesetz hingegen einen Kampf der Regierung Kirchner um mehr Kontrolle über die Medien. Sie haben Widerstand angekündigt, wenn das Gesetz zur Abstimmung in den Senat kommt, der zweiten Parlamentskammer Argentiniens. Doch die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kammern des argentinischen Parlaments begünstigen die Einführung des neuen Rundfunkgesetzes. Derzeit sieht es so aus, als ob das neue Gesetz den Senat passieren wird. Genauso wie es im Abgeordnetenhaus angenommen wurde. Mit tosendem Applaus.
Affirmativo 146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta affirmativa.
Una destrucción completa de recursos naturales.
Nosotros creemos que hay una crisis ambiental en la Argentina.
Contaminación de agua, suelo, aire.
Ernährungssicherheit und Monokulturen.
Biosprit und Zerstörung des Regenwaldes.
Sojaanbau und Vertreibung von Indigenas.
Widerstand und Repression.
Schöne neue Weltwirtschaft.
Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut und hört nach.
In unserer Sendereihe über Ressourcen, Ressourcenausbeutung, alternative Konzepte und noch viel mehr.
Auf www.npla.de.
Es un crimen ambiental y un crimen social.
Ich komme zu dem Schluss, dass es berechtigten Grund zu der Annahme gibt, dass der gentechnisch veränderte Mais der Linimon 810 eine Gefahr für die Umwelt darstellt.
Es war eine Entscheidung, die für Aufregung sorgte. Kein Genmaisanbau in Deutschland, beschloss Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner im April dieses Jahres. Das vom US-Konzern Monsanto entwickelte Saatgut Mon 810 dürfe bis auf Weiteres nicht kultiviert werden, auch nicht zu Versuchszwecken, erklärte die CSU-Politikerin. Erste Klagen des Unternehmens wurden inzwischen abgewiesen. Weitere Verfahren stehen noch aus. Wenige Wochen zuvor fällt auf der anderen Seite des Atlantiks ein gegenteiliger Beschluss. Nach 11 Jahren hebt Mexikos konservative Regierung Anfang März das Moratorium für den Anbau von gentechnologisch verändertem Mais auf. Von nun an darf das manipulierte Saatgut dort auf Versuchsfeldern gepflanzt werden. Deshalb freut sich Ana de Ita vom Agrarpolitischen Studienzentrum SECAM in Mexiko-Stadt besonders über den Beschluss der deutschen Landwirtschaftsministerin.
Es ist eine Entscheidung sehr wichtig für uns, weil La prohibición de Mon 810.
Das ist auch für uns eine sehr wichtige Entscheidung, zumal man sie im Zusammenhang mit dem Verbot von Mon 810 im Februar in Frankreich sehen muss. Verschiedene europäische Regierungen haben auf Forderungen aus der Bevölkerung reagiert, die gegen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sind. Diese Bewegungen haben also eine reale Wirkung auf die Politiker. Mit der deutschen Entscheidung sind es nun in Europa 6 Staaten, in denen es solche Verbote gibt. Das hat für Mexiko große Bedeutung.
Dass das Moratorium dagegen in ihrem eigenen Land aufgehoben wurde, sei eine Katastrophe, meint die Aktivistin aus Mexiko-Stadt.
Cuando los científicos mexicanos establecen la moratoria a la siembra del maíz transgénico,
als mexikanische Wissenschaftler das Moratorium beschlossen, machten sie das mit Blick darauf, dass Mexiko das Ursprungsland des Maises ist. Hier existiert eine Vielfalt, die es sonst nirgends gibt. Wir haben 59 Sorten und tausende von zum Teil wild wachsenden Arten. Von diesem genetischen Reservoir hängt die Ernährungssicherheit von Menschen und Tieren ab. Und zwar nicht nur in Mexiko, sondern weltweit.
Reservorio genético del cual depende la seguridad alimentaria humana y animal no solo de México, sino de todo el mundo.
Gentechnisch veränderte Pflanzen gefährden die natürliche Vielfalt und die weltweite Ernährungssicherheit. So sieht es auch das Bündnis Gentechnikfreies Hohenlohe. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass in der süddeutschen Region kein genetisch verändertes Saatgut verwendet wird und Tiere nicht mit genmodifiziertem Futter ernährt werden. Bislang baut dort noch kein Bauer diese Pflanzen an. Die zahlreichen Schweine, Puten und Rinder in der Gegend werden jedoch mit Soja gefüttert, das meist aus Brasilien sowie den USA kommt und gentechnisch manipuliert ist. Nationale Grenzen spielen also in der grünen Gentechnik keine Rolle. Wie seine mexikanische Kollegin sieht auch Jochen Fritz vom Bündnis Gentechnikfreies Hohenlohe einen engen Zusammenhang zwischen der Situation in Deutschland und der in Mexiko.
Die Quelle, woher Maiszucht für Deutschland kommt, ist Mexiko, ganz großer Anteil. Das ist die Wiege des Maises. Wir werden immer wieder aus diesen Quellen schöpfen müssen und wenn die verunreinigt sind, dann haben wir in Zukunft hier auch keine Möglichkeit mehr, gentechnikfreies Saatgut zu produzieren. Also die Abhängigkeit im Bereich Mais ist auf jeden Fall da.
Gemeinsame Probleme, gemeinsame Ziele. Was also liegt näher, als sich zusammenzutun? Das dachten sich die süddeutschen Bauern und Campesinos aus dem mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Geschichte beginnt im Sommer 2008 auf dem Festival Rock for Nature in Schwäbisch Hall. Auf der Bühne stehen nicht nur Bands wie die Scorpions oder Wir sind Helden. Auch ein Vertreter der indigenen Organisation UNOSCO ist angereist. Er informiert die Menschen über die Probleme der Dorfgemeinschaften im mexikanischen Süden. So entsteht eine neue Partnerschaft, angeregt von der deutsch-mexikanischen Initiative Entre Campos zwischen Land und Leuten.
Wir kamen gemeinsam auf die Idee, wir müssen hier mehr international zusammenarbeiten und dann haben wir eine Partnerschaft angedacht, die dann in unseren Kreisen diskutiert wurde, die in Mexiko diskutiert wurde. Da haben sich dann wirklich große Räte getroffen, zusammen einen Tag diskutiert, was sie da machen können. Wir haben auch lange im Bündnis diskutiert, wie sowas aussehen kann. Aber wir kamen dann darauf, dass wir es einfach versuchen werden.
Keine Frage, die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind denkbar unterschiedlich. Viele der mexikanischen Bauern besitzen gerade einmal 1 oder 2 Hektar Land, auf dem sie für den Eigenverbrauch Bohnen, Mais oder Bananen anbauen. Die Hohenloher Bauern dagegen arbeiten in großen, mechanisierten Betrieben, die auf eine spezialisierte Produktion ausgerichtet sind. Dennoch finden sich genügend Gründe für einen intensiven Austausch. Zum Beispiel die Frage der Kontrolle über das eigene Saatgut. Die mexikanischen Campesinos können die Samen ihrer Pflanzen bislang wiederverwenden und untereinander tauschen. Die deutschen Produzenten sind gegenüber den Konzernen meist dazu verpflichtet, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen. Nutzen sie dennoch die Samen aus eigenem Anbau, müssen sie an das Unternehmen sogenannte Nachbaugebühren bezahlen. Auch Mexikos Bauern droht diese Verpflichtung. Als im Februar 2009 ein Vertreter aus der Hohenlohe in die indigenen Gemeinden reiste, berichtete er über dieses Problem. Die Mexikanerin Ana de Ita betont den Erfolg des Besuchs.
Er konnte den mexikanischen Campesinos und Indigenen erklären, was es bedeutet, wenn der Zwang zum Kauf von Saatgut und das System der Nachbaugebühren in Kraft tritt. Wir Mexikaner pflanzen 80% unseres Maises und 95% unserer Bohnen mit eigenen Samen an. Eine solche Vorschrift darf es einfach gar nicht geben. Es war also sehr wichtig, dass jemand darüber berichtet hat, der das selbst erlebt
hat.
Auch die Deutschen können aus den Erfahrungen der Mexikaner lernen. Jochen Fritz berichtet von einem jüngst aufgedeckten Skandal. In Baden-Württemberg wurde leicht gentechnisch kontaminierter Mais entdeckt und zwar aus einem Saatgut, das in Europa gar nicht zugelassen ist. Wie aber sind dann die verunreinigten Samen ins Land gekommen? Darüber mussten sich auch mexikanische Bauern regelmäßig wundern, denn trotz des Moratoriums wurden auch dort immer wieder solche Pflanzen gefunden.
Spannend ist ja hier in Mexiko, dass in diese Gebiete wie die Sierra Juarez die Lieferung eben nicht über Futtermittellieferung, sondern über Nahrungshilfsmittel aus den USA kam. Die Landwirte haben den Mais ausgesät und wussten nicht, dass es hier gentechnisch veränderten Mais enthalten hat. Dem muss man vorbeugen und deswegen werden wir hier auch weiter dafür kämpfen, dass da ein Stopp gesetzt wird.
Für den 13. September rufen mehrere Organisationen zu einem Aktionstag auf dem Münsterplatz in Ulm auf. Geplant sind eine Kundgebung, eine gentechnikfreie Tafel und andere Aktivitäten. Das Thema: Vielfalt ernährt die Welt, natürlich ohne Gentechnik. Die Forderungen:
Wir wollen ein Anbau- und Fütterungsverbot für Agrogentechnik. Wir wollen keine Forschungsgelder für die Agrogentechnikforschung. Wir wollen Forschungsgelder für eine bäuerliche Landwirtschaft und für eine gentechnikfreie Landwirtschaft und für die Vielfalt und die Biodiversität.
Mit dabei ist auch ein Vertreter aus der Sierra Juarez im mexikanischen Oaxaca. Er wird in Ulm über den Kampf der indigenen Gemeinden in seiner Heimat berichten.
Dos barrios se encuentran llorando acá. Mi abuelo y mi abuela te han de extrañar. Buscaste otro cauce, río Tehuantepec. Yo no te podré olvidar. Rinabali gigu gisi cheneu. Bishidunera chidua. Tiganda gusianda shilaseri. Paca.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.